Wir wollen blicken auf das deutsche Frauennationalteam. Vor dieser EM, gestern ist schon die große EM-Vorschau auf alle 16 Teams erschienen und jetzt widmen wir uns nochmal Deutschland und das mit der altbekannten Runde. Jana Lange vom SED ist hier, Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung ist hier und Noah Platschko vom Redaktionsnetzwerk Deutschland und los geht's.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Es fährt jeder zur EM und möchte Europameister werden. Aber es gibt nur ganz, ganz wenige Mannschaften, die wirklich davon überzeugt sind. Und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist es jetzt in diesem Dreivierteljahr, die Mannschaft so hinzubekommen, dass sie selbst davon überzeugt ist, es schaffen zu können. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir ganz große Chancen, es auch wirklich zu schaffen.
Die große EM-Vorschau.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und hallo und herzlich willkommen in meine Runde. Ich grüße jetzt einfach mal so insgesamt, denn wir wollen direkt loslegen. Wir waren alle schon so ein bisschen nervös, weil die große Frage ist, was kann man eigentlich noch sagen? Haben wir nicht alles schon in unseren endlosen Sendungen besprochen? Die Antwort ist ja, aber wir wollen es jetzt nochmal zusammenfassen, dass wir alle auf demselben Stand sind. Also hallo ihr drei, lasst mal auf das Team blicken, auf den Kader blicken. Wir wissen ja jetzt schon seit einer Weile, wer genau zur EM mitfahren wird und mal so ein bisschen die Teamteile durchgehen, wie wir die gerüstet sehen. Wenn wir mal im Tor beginnen. Jana, wenn du magst, dass du mal loslegen. Also Ann-Kathrin Berger wird es jetzt sein. Glaubst du, es wird ein Thema sein, dass sie erst später jetzt einsteigen kann, weil sie noch mitten in der Spielbelastung in der NWSL ist? Wie siehst du Deutschland da aufgestellt?
Ja, das ist ja natürlich so ein bisschen der einzige Knackpunkt in dieser Vorbereitung, wenn man so will. Das hat erstaunlich wenig Wirbel ausgelöst, finde ich, dass es ja ein bisschen unglücklich ist, wenn die deutsche Nummer 1 ein bisschen später erst zum Team stößt. Wenn ich das richtig gesehen habe in den Social-Media-Kanälen von gestern Abend bis heute Morgen, das Wolfgang-Petri-Material, da habe ich meines Wissens auch...
Hast du es gesichtet, akribisch?
Genau, Ann-Kathrin Berger mithüpfen und, ich weiß nicht, singen vielleicht nicht gesehen, aber sie scheint etwas früher als gedacht, zumindest jetzt vor Ort zu sein, eingeflogen aus den USA. Ja, also das muss man halt mal sehen. Ich sag mal, Jetlag ist kein Zuckerschlecken, das wissen wir ja, glaube ich, alle. Aber da hat sie jetzt noch ja ein bisschen Zeit, das erstmal abzuschütteln und hat dann die letzten Trainingseinheiten, die jetzt noch anstehen vor dem ersten Spiel, um ja wieder so richtig reinzukommen ins Nationalteam. Und grundsätzlich würde ich sagen, ist die Wahl natürlich richtig gewesen, sich auf Ann-Kathrin Berger festzulegen als Nummer 1. Aber ich finde, so die letzten Spiele haben durchaus auch mal gezeigt, dass da auch ein wenig Wackelpotenzial vorhanden war. Es war jeweils nicht ausschlaggebend in irgendeiner Form, von daher durchaus zu verschmerzen. Aber so richtig beurteilen können wir es dann, glaube ich, erst, wenn wir das erste EM-Spiel gegen Polen sehen. Ich würde sagen, man muss sich da nicht allzu viele Sorgen machen, wäre so meine Vorstellung, dass das jetzt irgendwie in irgendeiner Form nicht funktionieren könnte. Weil ich glaube, wenn wir jetzt auch ein bisschen vorausblicken in Sachen Abwehr, wenn sich da jetzt eine Formation sozusagen finden darf, dann haben sie ja auch noch ein bisschen Zeit, vielleicht gewisse Abstimmungsprobleme oder Kommunikationsprobleme, die da vielleicht noch geherrscht haben, ja, abzustellen. Und dann sollte das aus meiner Sicht eigentlich passen.
Also ich persönlich komme noch nicht über Malle Frohms hinweg, sage ich ganz ehrlich, aber wünsche ihr jetzt bei Real Madrid alles Gute. Wie geht's euch anderen beiden damit, Anna, Noah? Habt ihr Bauchschmerzen oder, ne, Bauchschmerzen wäre zu viel, aber wie groß sind eure Stirnrunzeln?
Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Unsicherheiten, die Jana angesprochen hatte, dass ich gehe zumindest davon aus, Jana, dass du da ihr bisweilen riskantes Spiel mit dem Ball am Fuß auch im Kopf hast. Und das waren ja jetzt Situationen, die offensichtlich waren in den vergangenen Spielen. Also die heiklen Momente, die konnte man ja sehr klar erkennen und benennen, wie Ann-Kathrin Berger sich dann wann wie verhalten hat und unnötig Risiko einfach reingebracht hat. Und ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass Michael Fuchs, der Torwarttrainer, genau das mit ihr besprechen wird, um eben da einfach das Risiko zu minimieren, gerade weil jetzt keine top eingespielte Abwehrkette vor ihr ist und sie eben noch mehr Sicherheit ausstrahlen sollte. Aber grundsätzlich war mein Eindruck immer, dass dieses Team in ihr den Ruhepol, wie man ja so schön bei den Torhütern sagt, Torhüterinnen sagt, sieht und das strahlt sie auch total aus. Deshalb ist schon ein gewisses Nervenkitzeln immer bei den Spielen dabei, weil man nicht weiß, ob sie wieder so eine Entscheidung trifft, dass man denkt, ah, aber die ist ja schon solide, ne? Mehr als solide.
Ja, also um da noch was ergänzend vielleicht zu sagen, wenn wir jetzt einfach auf das vergangene Jahr zurückblicken, war das ja auch so ein bisschen das Jahr von Ann-Kathrin Berger. Ist sie nicht sogar zur Nationalspielerin des Jahres gewählt worden? Ich meine, das ist passiert. Und ich finde, wenn man auch auf die Olympischen Spiele zurückguckt, dann hatte sie auf der einen Seite immer auf der einen Seite entscheidenden Anteil daran, dass die Spiele gewonnen wurden. Ne? Einmal, ich glaube, sie hatte den Elfmeter gehalten im Spiel um Platz 3 und hat Deutschland auch im Elfmeterschießen weitergebracht. Trotzdem war auch da eben der ein oder andere Lapsus drin. Ne? Also dieses Himmel- und Hölle-Ding, was man da manchmal bei Torhütern so aufmachen kann, das
Hölle,
kann man, glaube ich, auch.
Hölle,
Hölle, genau. Ja, danke. Ich wollte jetzt gar nicht den Gag machen, aber gut, jetzt hast du den gemacht. Ich glaube, das kann man bei ihr schon immer wieder aufmachen. Ich meine, mich zu erinnern, dass das bei Merle Frohms nicht so ganz diese Ausschläge in die eine oder die andere Richtung hatte. Ich traue auch, wenn ich an Merle Frohms denke, einfach dieser wahnsinnig tollen Sprungkraft hinterher, die sie immer mitgebracht hat und schier unmögliche Bälle aus den Winkeln noch kratzen konnte. Nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, auf der Linie, auch bei Elfmetern, ne, gerade wenn man an Europameisterschaften denkt, dann kommt einem irgendwie Nadine Angerer auch nochmal in den Kopf. Also wenn sie Deutschland dann im EM-Finale gegen Spanien 2 Elfmeter hält, dann ist doch alles gut.
Ja, wobei ich
guck
schon
mal,
noch
Noah war letztes Mal noch der Skeptiker mit der Skala-Einschätzung und jetzt spricht er schon vom Finale. So schnell kann es gehen.
Ich mache das so, ich bin in der einen Sendung bin ich ultra skeptisch, in der anderen sage ich, wir werden Europameister und je nachdem, was passiert, kam ich das dann raus und teile das bei Blue Sky.
Okay, das erklärt auch, warum du so viel Material auf deinem Handy hast aus verschiedensten Erzeugnissen aller Art. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema unseres internen Chats. Ich will aber schon nochmal kurz das unterstreichen, was Jana auch am Anfang gesagt hat. Also ich gebe allem, was ihr sagt, mit. Ich finde aber, dass, also ich habe mich auch gewundert, dass Ann-Kathrin Berger jetzt erst so spät zum Team zustößt. Sie ist natürlich anders als viele andere Spielerinnen in einem ganz anderen Trainingsspielrhythmus. Also dahingehend ergibt das schon Sinn. Aber wenn ich jetzt mal so sagen müsste, was sind eigentlich so die großen Probleme gewesen, wo wir wissen, dass es jetzt nicht in jedem Spiel gleich richtig katastrophal schlecht gewesen ist. Aber dann war das ja eben, wenn das deutsche Team hoch angepresst wird, dann haben sie Fehler gemacht und zwar eben zum Teil auch unerklärliche Fehler. Und dafür hätte ich eigentlich gedacht, wäre jede Minute, in der sie mit der wahrscheinlich ja dann sicheren Innenverteidigung, da werden wir gleich drüber sprechen, auf dem Trainingsplatz steht, schon gut. Und da hat man jetzt natürlich noch ein paar Tage, da Dinge einzustudieren. Aber ich bin sehr gespannt, ob das besser werden wird jetzt bei dieser EM, weil das lässt sich auch sehr, sehr schwer trainieren, auch weil die Deutschen selbst ja gar nicht mehr dieses Angriffspressing so in perfekter Ausführung selbst machen. Also man hat jetzt im Trainingslager eher Mittelfeldpressing nochmal in eine Trainingseinheit mit reingeschoben, hat Sarah Delbritz erzählt. Ergibt auch Sinn für die Phasen, in denen man tiefer steht und da hat der Zugriff auch manchmal gefehlt. Aber da bin ich wirklich sehr gespannt darauf und sehe das nicht so ganz unkritisch, weil ich auch, und das ist dann schon die Überleitung dann in die Verteidigung, weil ich eben auch der Innenverteidigung gegenüber am kritischsten gegenüberstehe. Sowohl was Pressingresistenz angeht, als auch was Abstimmung, Absichern der Tiefe angeht. Also wir haben immer wieder ja Torchancen und Tore gesehen gegen Deutschland, wo ein langer Ball gereicht hat, einfach weil die eine nicht der anderen den Rücken abgesichert hat oder eine falsch rausgeschoben hat. Wahrscheinlich werden es ja Janina Minge und Rebecca Knark sein, die in der Innenverteidigung spielen. Und dann Quinn auf der anderen Seite und auf der Linksverteidigerposition, da entscheidet sich's dann je nach Gegner. Brauchen wir mit Franziska Kett jemanden, die die Geschwindigkeitsnachteile von Rebecca Knark vielleicht ausgleichen kann und deswegen mit ihrer Dynamik da schnell genug hinten ist? Oder können wir uns Sarai Linder in dem Sinne leisten, weil wir sowieso ein eher kontrolliertes Ballbesitzspiel erwarten? Wenn du willst, Anna, darfst du mal loslegen. Was sind denn deine Gedanken, wenn es um diesen Teil des Teams geht, um die Abwehr?
Ja, das Spannende wird natürlich sein, wie schnell die sich jetzt noch eingrooven, und wie sehr das dann beeinflusst, wie häufig Christian Wück gegnerabhängig eben austauschen wird auf den Positionen, die du angesprochen hast. Ich fand auch, dass es teils schon noch recht wackelig war, aber ich bin irgendwie zuversichtlich, dass jetzt diese Zeit in Herzogenaurach, da wurde ja auch explizit gesagt, dass jetzt sehr, sehr darauf geachtet werden soll, dass diese Mechanismen und die Abstimmung besser funktionieren und an taktischen Feinheiten auch gearbeitet wird, logischerweise, wie man es in so einer Vorbereitung tut, aber dass die eben sich schon auch sehr positiv gerade auf die Abwehr auswirken wird. Und ich finde, dass jetzt die Kapitänin und die Vizekapitänin in der Abwehr sind und man bei Janina Minge schon merkt, dass die sich gewandelt hat, vielleicht auch durch diese Ernennung, die sie ja selbst überrascht hat, wie sie mal auf einer Pressekonferenz erzählt hat. Also dieses Vertrauen, was ihr vom Trainerteam gegeben wird, dass sie so eine Spielerin ist, mit der das viel macht und die das sehr pusht und sehr viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gibt. Und ich schätze das so ein, dass sich das auch, wenn man jetzt mal auf dieser Ebene bleibt, auswirken wird in der Ausstrahlung und wie sie dann diejenigen um sich rum mitreißt und wie Julia Gwin und Janina Minge als Führungsspielerin dann eben versuchen, das sehr geordnet zu halten. Und ich glaube, dass jetzt Franzi Kett, wenn sie spielen wird, die ist sich schon bewusst, war mein Eindruck jetzt von der Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob Jana noch von Herzogenaurach Eindrücke teilen kann. Die ist sich schon bewusst, was da einhergegangen ist, mit dass sie jetzt nominiert wurde. Also ich glaube schon, dass die das sehr wohl mitbekommen hat. Auch die Unzufriedenheit von Felicitas Rauch und diese ja, Verantwortung, die jetzt damit einhergeht, das erste Mal beim A-Team mit dabei zu sein, bei so einem Turnier und was eben Christian Wück oder das Trainerteam insgesamt in ihr sehen mit der Dynamik und der Athletik und so. Also da habe ich zum Beispiel keine Zweifel, dass die sich wirklich, es ist immer diese Plattitüde, aber voll reinhängen wird. Aber das große Fragezeichen bei ihr ist halt die Nervosität. Und das hat man in diesen ersten Einsatzzeiten, die sie bekommen hat, schon sehr gemerkt. Beim zweiten Mal war es schon besser als beim ersten Mal, aber Turnier ist ja nochmal was anderes. Und insofern glaube ich, ist das eher, ohne das jetzt unfair klingen lassen zu wollen, aber ich glaube, dass sie halt sozusagen als dieser Frischling jetzt mit auf so einer, in so einem Mannschaftsteil, der eh schon Problemzone war, die ganzen vergangenen Monate mit drin ist, das ist, glaube ich, ja, Einfallstor, sage ich jetzt mal, für die Gegnerin, ne? Und da kommt es halt darauf an, wie sehr sie mit dieser Nervosität umgehen kann, aber du hast ja schon gesagt, es gibt ja auch je nach Gegner Alternativen. Genau, und jetzt höre ich auf zu reden. Die anderen sollen auch noch was sagen.
Ich bin aber auch gespannt, inwieweit Christian Wück die Linksverteidigerin-Position auch so angeht, dass er da eine Art von Arbeitsteilung sieht. Also, dass er das dann wirklich so sagt, je nachdem, gegen wen wir spielen, startet eine Sarah Linder oder eine Franzi Kett. Oder ob halt dann im Endeffekt in so einem Turnier, wo halt jeder Punkt oder jedes Tor entscheidend sein kann, Sarah Linder einfach die Stammkraft ist und Franzi Kett als Backup dann immer noch je nach Spielverlauf dann vielleicht ein paar Minuten bekommt. Ansonsten ist es schon interessant, dass wir, würde ich sagen, eine rechte Seite haben, eben mit Gwin und Janina Minge, die, glaube ich, schon eine Stabilität mit reinbringt, mit der du auf dem allerhöchsten Level bei dieser EM agieren kannst. Die linke Seite Innenverteidigung, Linksverteidigerposition, glaube ich aber nicht. Und da bin ich sehr gespannt, wie das die Gegnerin in der Gruppenphase und dann auch ab dem potenziellen Viertelfinale machen werden, weil wir haben es bei der letzten WM gesehen, dass im letzten Gruppenspiel Südkorea auf eine unfassbar gute Art und Weise ausgenutzt, als mit Chantal Hagel eine Linksverteidigerin da auf einmal agiert hat, die überhaupt keine Erfahrung hat. Und es klingt jetzt ein bisschen drastisch, aber ich glaube, mit eines der schlechtesten Spiele gemacht hat, das ich je einer Nationalspielerin gesehen habe. Das war, da tat sie einem allen im Stadion tat sie einfach nur leid und ich hoffe, dass es, falls es für Franzi Kett zu so einer Situation kommt, dass sie das irgendwie anders bewältigen kann. Und ja, ich habe mir auch noch Highlights angeguckt vom Spiel gegen die Niederlande. Da ist es ja auch immer wieder passiert, dass dann Sarah Linder manchmal ein bisschen zu weit oben stand und man ja mit Steckpässen die Abwehr aushebeln hat können. Also ich glaube, da wird es einfach sehr drauf ankommen, wie sehr auch die gegnerische Mannschaft sich auf Deutschland einstellt und ja diese Schwachstellen dann auch nutzen wird.
Ich bin da auch sehr gespannt, wie sich das im Turnier präsentieren wird, weil ich finde, es im Moment relativ schwer einzuschätzen. Also ich glaube, was auf jeden Fall geholfen hat aus Sicht des Teams, dass man jetzt zum Abschluss zwei Spiele tatsächlich zu null gespielt hat, weil das war ja immer so ein bisschen, naja, das Manko zuletzt. Das wird, glaube ich, nochmal irgendwie einen Schub geben. Dann, klar, sie müssen sich jetzt noch ein bisschen besser finden, auf jeden Fall. Es gibt Nachteile auf jeden Fall in Sachen zum Beispiel Tempo. Ich könnte mir vorstellen, dass es grundsätzlich der Plan ist, dass ja, also Minge und Knaag tatsächlich, ne, das Innenverteidigerinnen-Duo bilden werden. An Gwynn führt natürlich rechts gar kein Weg vorbei. Und über Linda / Kett haben wir ja gerade schon gesprochen. Was ich so ein bisschen, also was mir ins Auge sticht in dem ganzen Verbund, sag ich mal, sind tatsächlich diese sehr jungen Backup-Lösungen. Also du hast jetzt auf beiden Außenverteidigerinnen-Positionen sehr junge Spielerin. Das heißt, du gehst da doppelt quasi ins Risiko. Dafür gibt's Gründe. Ich glaube, das kann man super argumentieren. Das ist nachzuvollziehen, aber es ist natürlich irgendwie auch eine Entscheidung, im Einzelfall gegen eine Alternative mit vielleicht mehr Turnier, in Klammern, Erfahrung. Und das hast du natürlich im Tor auch. Also da haben wir natürlich auch die beiden sehr jungen, oder Stina Johannes ist nicht sehr jung, aber auch in Länderspielen gemessen, auch eher unerfahren. Stina Johannes 3 Länderspiele, Anna Mahmutovic 1 Länderspiel, das für sie ja auch eher ein bisschen unglücklich damals gelaufen ist, aber das will ich jetzt gar nicht so hochhängen. Aber das heißt, wenn irgendwas schief läuft, steht da jeweils sozusagen gleich eine recht junge Spielerin im Turnierfeuer, sag ich mal. Und das sind definitiv Sachen, da wird man hinterher, glaube ich, also für den Fall, dass es nicht läuft wie gewünscht oder wie sich die Mannschaft das relativ hohe Ziel, um den Titel mitzuspielen, selber steckt. Wenn es nicht gut läuft, werden da natürlich dann irgendwie im Zweifel nochmal Fragen gestellt. Wenn die Abwehr das Problem gewesen sein sollte, dann sind das natürlich Risiken, die man eingegangen ist. Wie gesagt, man kann sie argumentieren, man denkt ja vielleicht auch über dieses Turnier schon ein bisschen hinaus. Aber das sind Sachen, finde ich, die stechen gerade in Abwehr und im Tor sehr ins Auge, dass du da sehr viel junge Wilde hast, die wahrscheinlich im Training echt gut überzeugen. Und ich finde auch bei Franzi Kett gegen Österreich hat man auch wirklich gesehen, was Christian Wück, glaube ich, sehr an ihr schätzt. Also da gab es so Momente, wo alle, glaube ich, so ein bisschen große Augen gemacht haben und gesagt haben, alles klar, verstehen wir. Von daher, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Situation und Lage. Und wenn wir ehrlich sind, manchmal hat sich ja irgendwie diese Abwehr so ein bisschen selber aufgestellt, ne? Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel an die WM denke, Noah hat es gerade erwähnt, wo dann Chantal Hagel irgendwie mal aushelfen musste, nicht zu vergessen Svenja Huth, dann hinten als Außenverteidigerin. Also da waren ja so viele Experimente, sag ich mal, notgedrungen, quasi, auf die man sich da eingelassen hat. Von daher ist es, glaube ich, jetzt die Ausgangslage deutlich besser im Vergleich, sage ich mal, zu 2023. Aber es wird darauf ankommen, dass da jede Spielerin quasi an ihr Top-Niveau rankommt für die Turnierspiele. Weil ich glaube, gerade auch Polen hat die Werkzeuge, um unangenehm zu werden, mit Tempo vorne, mit Ewa Pajor. Und ist vielleicht ganz gut, dass man als Team dann gleich vielleicht auch so ein bisschen wach sein muss, weil wenn wir was wissen, dann, dass dieses Team manchmal so die Idee hat, dass man vielleicht in der ersten Halbzeit noch nicht Vollgas geben müsste.
Aber das meinte ich vorhin jetzt auch mit der Nervosität, die ich bei Franzi Kett angesprochen habe. Ich glaube, wenn sie spielt und wenn sie diese Nervosität ablegt nach den ersten Minuten, dann wird es vermutlich noch ein paar so Momente geben, die du gerade beschrieben hast, wo man auf der Bühne sitzt und denkt, ah ja, deshalb ist sie nominiert worden.
Und ist das für euch ein Thema, dass man mit Carlotta Wamser jetzt auch nicht eine gelernte Rechtsverteidigerin als Ersatz für Julia Gwynn hätte? Also ist das nicht eigentlich vielleicht sogar das größere Problem, weil auf der Linksverteidigerin-Position hat man eben diese zwei Alternativen jetzt. Ja, rein theoretisch könnte Sophia Kleinhane auch auf den Flügeln spielen. Das könnte noch kommen. Aber sollte wirklich Julia Gwynn ausfallen, was ja sehr gut passieren kann, da hat mich etwas gewundert, dass man schon bei allen, man hat ja so viel Offensivpower im Kader, dass man jetzt nicht sagen müsste, wir müssen auch über die Außenverteidigerin da nochmal was dazu addieren, sondern man könnte sich vielleicht in vielen Spielen den Luxus leisten, da eher drauf zu setzen, ich nehme eine erfahrene Rechts- oder Linksverteidigerin, die erstmal ihre Defensivaufgaben sehr gut erledigt und sich vielleicht auch hin und wieder mal vorne einschaltet. Mich hat es ehrlicherweise gewundert, dass man da mit Carlotta Wamser, die ja auf dem Papier dann der Ersatz wäre, jemanden gewählt hat, die ja auch einen sehr deutlichen Offensivdrang hat.
Aber wen hättest du dann möglicherweise für die rechte Position stattdessen nominiert?
Ja gut, man hätte da sehr, sehr viel früher mal andere Spielerinnen spielen lassen müssen. Das ist schon klar. Also, aber ich finde schon, dass es da in der Bundesliga noch Spielerinnen gäbe, die man zumindest mal hätte ausprobieren können. Ich finde, dass diese, also wir haben halt jetzt Julia Gwynn schon, wir haben uns daran gewöhnt, dass sie immer jede Minute spielt. Aber Verletzungen prägen ja auch manchmal ein Turnier. Und da könnte es dann schon sehr eng werden. Und ich finde es auch interessant, also mir hat jetzt auch keiner von euch widersprochen, als ich einfach gesagt habe, Minge und Knaack, das wird die Innenverteidigung sein. Ich glaube, Kathi Hendrich hätte sich an der Stelle telefonisch gerne dazugeschaltet. Also als ich sie gefragt habe auf der Pressekonferenz, ob man, weil ja Christian Wück gerne eine Linksfüßerin als linke Innenverteidigung hätte, dass das ja den Spielaufbau auch prägt und wie das denn jetzt im Training gewesen sei, ob es da irgendwie das besonders nochmal einstudiert wurde, da hat sie eigentlich mit ihrer Antwort mehr oder weniger gesagt, Moment mal, hey, wir sind alle Profis, ich kann mal mit links spielen. Und im Grunde war die ganze Antwort, naja, also ehrlich gesagt, ich kann doch auch spielen, ich verstehe gar nicht, wo hier das Problem ist, warum sollte er sich festgelegt haben? Hat er sich denn überhaupt festgelegt? War das vielleicht erstmal schon mal eine Fehleinschätzung von mir, dass ich gesagt habe, links Knaack, rechts Minge, vielleicht kommt Hendrich Kleinhane als Innenverteidiger-Duo und dann stehen wir alle aber doof da.
Ich glaube nicht, dass es eine Fehleinschätzung ist, einfach deswegen, weil wir uns ja auch immer irgendwo darauf verlassen müssen, was der Bundestrainer eben zum Besten gibt. Und dadurch, dass er, glaube ich, so oft immer wieder betont hat, dass er eine Spielerin möchte, bei der eben der linke Fuß der starke ist und das eben bei Rebecca Knaack so ist und bei Kathi Hendrich, mein Gott, vielleicht ist er auch stark, aber halt nicht stark genug in seinen Augen, dann beantwortet sich das so ein bisschen von selbst. Aber die andere Frage wäre dann auch eher vielleicht, wenn so etwas passiert wie bei der letzten Weltmeisterschaft, dass dann auf einmal eine Marina Hegering ausfällt, also die eigentliche Stammkraft, ist Deutschland mit einer Kathi Hendrich als Backup gut genug aufgestellt, um das dann wiederum zu kompensieren. Und da würde ich zumindest sagen, ist in meinen Augen der Leistungsabfall von einer Rebecca Knaack zu einer Kathi Hendrich nicht so immens, wie jetzt beispielsweise ein Leistungsabfall von der Julia Gwynn zu einer Carlotta Wamser.
Also mir wäre jetzt das Wort Leistungsabfall gar nicht in den Sinn gekommen, weil du mit Kathi Hendricher so eine erfahrene Spielerin hast, die sich so reinbeißt in Situationen und ja, gefühlt geht der ja nie der Akku leer. Also das ist ja unglaublich. Aber man hat sie jetzt natürlich nicht so im Vordergrund gesehen, weil sie ja auch zum Beispiel bewusst bei der Nations League mal eine Pause bekommen hat, weil sie bewusst geschont werden, oder es war bei der Nations League, ja, eben eine Pause bekommen sollte, um ein bisschen geschont zu werden. Und deshalb könnte ich mir eher vorstellen, es hängt jetzt auch davon ab, wie sie sich im Trainingslager, in der Vorbereitung präsentiert und wie dann die Situation in der Schweiz auch ist und dass da einfach eine sehr gute Alternative noch bereitsteht und sich da die Rollen vielleicht dann tatsächlich nochmal ändern, je nachdem, wer wie gut drauf ist. Und wenn die Aufstellung, die Stammformation so ist, wie du, Max, sie gezeichnet hast, dann ist da noch jemand sehr Gutes in petto, der noch einspringen könnte und halt diese Ruhe und Sicherheit, über die wir gesprochen haben, ja reinbringen könnte.
Ich glaube, dass Christian Wück aber auch relativ deutlich war zuletzt, meine ich, als er mal darauf angesprochen wurde, wer jetzt da die Nase vorn hätte als linke Innenverteidigerin, dass das im Moment Rebecca Knaack sei. Und ich meine, Janina Minger hat ja unter Christian Wück, glaube ich, jedes Spiel gespielt. Ja. Von daher würde ich da jetzt auch nicht glauben, dass da an der Vizekapitänin gerüttelt würde, so als Stamm-Innenverteidigerin. Aber mir ist gerade natürlich noch aufgefallen, dass Rebecca Knack auch erst 4 Länderspiele hat. Die kommt einem natürlich so vor, als wäre sie schon eine sehr erfahrene Spielerin, was sie ja auch ist. Aber in Länderspielen gemessen ist es natürlich für sie jetzt auch das allererste Turnier als sehr spät Berufene. Da haben wir also quasi noch eine, die so ein bisschen an Länderspielerfahrung noch nicht so viel vorzuweisen hat. Das wollte ich nur noch ergänzen, weil ich das eben aus den Augen verloren hatte.
Also ich muss sagen, ich bin da immer noch skeptisch, was Rebecca Knack angeht, weil es einfach die Geschwindigkeitsdefizite gibt und ich bisher auch noch nicht die perfekte Abstimmung mit ihrer Nebenfrau gesehen hätte, mit Janina Minge. Ich kann es immer noch nicht so ganz nachvollziehen, warum Sophia Kleinhane so eine seltsame Backup-Rolle nur bekommt im Nationalteam. Ja, ich sehe auch die Wackler, die hin und wieder mal drin waren. Aber wenn wir eben auch über die Frage sprechen, wer ist die Zukunft des Teams und wer wird irgendwann auch wahrscheinlich alterstechnisch und leistungstechnisch rausfallen, dann wird Sophia Kleinhane wird die Zukunft der deutschen Innenverteidigung sein. Die ist im Jahr 2000 geboren. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Und sie dann mit einer Minge, spielen zu lassen oder Kati Hendrich neben Minge, die sich aus dem Verein auch schon so gut kennen, wo vielleicht dann die Abstimmung auch so besser werden könnte. Ja, Kati Hendrich war natürlich auch leicht verletzt. Also ich weiß, dass sie jetzt nicht alle Minuten nebeneinander auf dem Feld standen. Ich bin gespannt, ob wir darüber noch diskutieren werden. Im Zweifel glaube ich ja, wird glaube ich noch ein Thema werden. Es ist aber auch nicht so einfach, das sehe ich schon auch. Das Christian Wück hat sich da halt versucht, früh festzulegen. Und jetzt müssen wir gucken, was kommt.
Vielleicht noch da eine kleine Frage in die Runde. Wie habt ihr am Ende die Entscheidung von Sarah Dorsun bewertet, zu sagen, sie beendet ihre Karriere vor dem Turnier? Also ohne jetzt ein zu großes Fass aufmachen zu wollen, weil ich weiß, da kann man wahrscheinlich lange drüber reden.
Ich finde es relativ nachvollziehbar eigentlich. Ja. Also sieht jetzt natürlich von außen aus wie so eine Trotzreaktion, aber ich würde sie so einschätzen, dass sie sich das schon länger überlegt hat, dass sie, wie die Situation ausschauen könnte und welche Rolle gegebenenfalls dann vielleicht auf sie zukäme und dass sie dann für sich vielleicht entschieden hat, dass sie diesen Schwebezustand dann sozusagen in der Heimat zu sitzen und darauf in Anführungsstrichen warten zu müssen, dass jemand anderes sich verletzt, um vielleicht noch auf den Zug aufzuspringen. Das kann ich irgendwie schon verstehen, weil vielleicht war das ja für sie auch nicht so ganz easy mit der Verletzung irgendwie zur Unzeit und dass du dann sagst, dann brauche ich einen Sommer, wo ich den Kopf irgendwie komplett freikriege und dann mache ich es da an der Stelle zu das Thema, krieg dann, ja, es war ja nochmal dann ein bisschen zeitversetzt vor der Nominierung. Also ich würde sagen, es ist einigermaßen nachvollziehbar und ich glaube, so wie es gehandelt wurde, wirkte es für mich auch halbwegs respektvoll, so grundsätzlich.
Ich denke auch, also ich glaube, dieses auf Abruf stehen während eines Turniers ist auch wirklich der undankbarste Job überhaupt, weil du kannst keinen Urlaub machen, du musst dich leistungsfit halten, also wettbewerbsfit und müsstest im Grunde eigentlich darauf hoffen, dass irgendeiner Kollegin irgendwas Schlechtes passiert, damit du überhaupt kommst und im Zweifel sitzt du aber halt einfach 4 Wochen lang rum und hättest in der Zeit den Kopf vielleicht endlich mal frei bekommen können vom Leistungssport. Und Sarah Dorsun schwebte ja immer so zwischen den Kadern oder eben der Nominierung und Nicht-Nominierung. Das war ja auch schon zur WM ein großes Thema. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch vor dem Hintergrund, und das soll nicht gegen Janina Minge gehen, aber ich glaube, als Innenverteidigung, wenn du eh schon die ganze Zeit immer so on the brink bist, zwischen quasi, bin ich in einem Kader für ein Turnier dabei oder nicht, und dann siehst du, naja, jetzt wird eine Sechserin umgeschult zur Innenverteidigung, weil sie offenbar als besser eingeschätzt wird als das, was ich spiele. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass da auch viel Potenzial für Frust da ist, der sehr nachvollziehbar wäre, und das hätte man ja aber nicht mal ihrer Absage dann ihrem Rücktritt angemerkt, sondern es war eher so, naja gut, also in der Rolle will ich jetzt nicht diesen Sommer verbringen, und dann finde ich, ist es sowohl nachvollziehbar als auch zu respektieren. Weiß nicht, ob Anna dazu noch eine andere Meinung hat.
Nee, ich finde, ihr habt alles gesagt.
Sehr gut. Prima. Dann sagen wir doch jetzt alles zum Mittelfeld. Und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, also wir müssen jetzt nicht jede Position durchgehen, denn das Mittelfeld und der Angriff wird ja inzwischen immer kollektiv ausgewiesen beim DFB. Ich frage mich, wann das mal wieder vorbei ist. Das hat irgendwann mit Joachim Löw begonnen, als es keinen Mittelstürmer gab, den man nominiert hat.
Aber bei
hat.
Den Männern haben sie doch damit aufgehört.
Ist es jetzt wieder so?
Seit Julian Nagelsmann die USA-Reise bei seinem Antritt gemacht hat, ist es wieder getrennt, ja.
Ach, das ist ja fantastisch. Siehst du, bei den Männern bin ich gar nicht mehr so tief drin. Habe ich nicht mitbekommen. Also, Mittelfeld. Ich würde sagen, ihr pickt euch einfach Spielerinnen raus, über die ihr denkt, lohnt es sich nochmal zu reden. Noah, wenn du magst, dann fang du doch gleich an. Wen hast du denn da so im Blick, wo du dir denkst, könnte vielleicht ein bisschen kritisch werden, oder auf die Spielerin freue ich mich jetzt richtig beim Turnier?
Boah, tatsächlich auf viele. Das ist, wie du es ja selber schon gesagt hast, wenn du über die Defensive so als die Baustelle redest, dann ist das Mittelfeld schon ja das Punktstück. Ich habe es hier schon mehrfach im Podcast gesagt, ich bin ein riesiger Fan von Sjoukje Nüsken. Ich habe mir auch nochmal das ein oder andere Tor gegen die in Niederlande angeguckt, wo sie einfach auch ja zum einen in den Zweikämpfen robust war und gleichzeitig aber eine Übersicht hatte, tolle Steckpässe gespielt hat, auch tolle Verlagerung. Die Verlagerung, das ist eh immer das Geilste, was ich so mit von ihr sehe. Und ja, da hoffe ich einfach für sie, dass sie ein richtig geiles Turnier spielen kann. Ich habe es gerade gar nicht so auf dem Schirm, ob sie bei Olympia schon so der Riesenfaktor war. Das kann Jana, glaube ich, jetzt nochmal besser einschätzen, ob sie da schon ihren Durchbruch im Nationalteam hatte, wenn man so will, weil ne, bei der WM war sie ja wirklich so ein bisschen Lückenfüllerin und ist dann für Marina Hegering eingesprungen in der Innenverteidigung, als die wieder verletzt war. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass sie, du nennst es ja immer irgendwie, ich weiß nicht, Hidden Star oder Hidden Hero, wie heißt es immer in deinen Sendungen? Ich weiß
Unsung grad, Hero.
Unsung Hero, genau. Als Spielerin auf der Sechs fällst du ja oft so runter, wenn du diese spektakulären Außenspielerinnen wie Jule Brandt und Clara Bühl hast oder Lea Schüller dann wieder ein Doppel- oder Dreierpack macht. Von dem her konzentriere ich mich jetzt eben sehr stark auf Sjoukje Nüsken und was generell die Sechserposition angeht, da werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber reden. Ist es, denke ich, auch gut, dass wir die Klarheit haben, dass da eben jetzt, wo Lena Oberdorf nicht mitfährt, Elisa Sens diese Sechserposition, denke ich, ziemlich sicher einnehmen wird. Und ich glaube, das könnte ein Gespann werden, was uns sehr viel Freude bereitet bei dem Turnier.
Ich glaube auch. Ich meine, die sind ja jetzt so eingespielt auch, ne, als es noch so darum ging, wer zählt denn zur Stammelf und wie sieht die Achse aus, wenn man dann auf die Einsatzminuten geguckt hat und wer wie aufgetreten ist, dann waren ja Sens und Nüsken eigentlich die, wo man gesagt hat, ja gut, da muss man sich jetzt wirklich keine Fragezeichen mehr setzen. Und die funktionieren einfach super, also finde ich auch. Und wenn man dann vorher noch quasi oder eine Position weiter nach vorne geht, mit Linda Dahlmann oder Laura Freigang, je nach Gegner, ist man ja auch super aufgestellt. Und die Wandlung in der Wahrnehmung von Linda Dahlmann ist ja was. Ist das jetzt zu befangen, wenn ich das sage, aber hocherfreulich ist. Also sie ging ja, haben wir ja auch schon in den Sendungen besprochen, oft unter, hatte man das Gefühl. Mhm. Ist so eine feine Technikerin und auch eine, die sich reinbeißt. Und irgendwie war sie im Nationalteam immer sehr schwierig für sie. Und jetzt wirkt so, als ob sie unter Christian Wück gefunden worden wäre, entdeckt worden wäre. Und das jetzt halt auch zurückzahlt, ja. Und da bin ich auch gespannt, wann wer von den beiden spielen wird. Und wie dann auch vielleicht in der Offensive noch variiert wird, wobei, wenn man jetzt das Spiel gegen die Niederlande nimmt, glaube ich, hat man da die Wunschstammelf von Christian Wück schon gesehen. Also mit Dahlmann und außen Brandt und Bühl und vorne eben Lea Schüller.
Ich finde halt das Schöne im Prinzip ist vor allen Dingen, dass du halt so viele, ich sag mal, Impact-Spielerinnen hast. Also wenn ich jetzt an das Österreich-Spiel denke und Sydney Lohmann von Beginn an, da hat sie ja auch quasi ein sehr starkes Plädoyer für sich selbst gehalten. Also wenn du die auf der Bank hast oder in der Startelf, weißt du immer, die kannst du bringen und das macht was mit dem Spiel. Und die hat sehr gute Ideen, die hat eine sehr gute Körperlichkeit. Ich finde, das ist überragend und das ist ja auch nicht nur jetzt auf der Position und auf den Positionen da in der Zentrale der Fall, sondern wo ich sehr gespannt bin, ist auf die Rolle von Selina Cerci. Ich glaube, die hat eine unglaublich gute Form aus der Saison mitgebracht, ist ja auch Co-Torschützenkönigin geworden. Ich kann mir vorstellen, dass die mit ordentlich Feuer reingeht, weil ihr Weg war ja auch nicht der einfachste und jetzt hat sie sich quasi reingespielt und hat ja auch schon sehr gute Leistungen im Nationalteam gezeigt. Und ja, also wenn man das Gefühl hat, zum Beispiel, wenn vielleicht Jule Brandt nicht so gut ins Turnier findet, wäre so eine Selina Certi dann auf jeden Fall jemand, wo man sich gar keinen Kopf machen muss. Da hast du eine sehr gute Lösung, die vom Spielerinnen-Typ wieder was anderes ist, aber auf jeden Fall unfassbar viel Dynamik mitbringt. Und ja, und das finde ich irgendwie hast du eigentlich auf allen Positionen im vorderen Bereich. Und also wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, Lea Schüller ist natürlich gesetzt, würde ich sagen, vorne drin mit ihrer Effizienz und ihrer Wahnsinnsquote. Hat, glaube ich, auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht in ihrer Entwicklung. Ja, Joanna Hoffmann hat Noah auch, glaube ich, schon gelobt, ne? Dass das irgendwie auch eine Spielerin ist, die brauchst du vom Typ her so. Die hat was, das haben so viele nicht im Geschäft. Und ich finde auch, die hat sich sehr gut eingefügt in dieses Team und ist, glaube ich, auch so vom Typ her echt, echt gut und bringt dann auch wieder nochmal was mit rein, wenn du die bringst, wenn Schüller sich mal eine Pause verdient hat und du brauchst einen frischen Input vorne, ist das, glaube ich, ja, sozusagen ein Luxusproblem, wenn du dich manchmal fragen musst, wer ist denn jetzt eigentlich meine Stammelf? Das kann man natürlich dann auch negativ sehen, dass man manchmal Leuten dann ein bisschen wehtun muss, aber grundsätzlich würde ich das als große Stärke sehen, dass die Bank echt, echt gut besetzt ist in dem vorderen Bereich.
Ich finde es auch cool, dass halt nirgendwo großes Thema aufkommt, oh, das ist das erste Turnier ohne Alex Popp. So, ne, also klar, sie hat schon das eine oder andere Mal verletzt verpasst, aber jetzt ist es so, sie ist halt weg. Und ich erinnere mich einfach, wenn man ja auf den Boulevard auch schaut, dann war das immer ein großes Thema. Und klar, wenn Deutschland in den ersten beiden Spielen kein Tor schießt, dann wird das wahrscheinlich wieder ein Thema werden. Aber das zeigt eben einfach auch, dass du mit Lea Schüller eine Stürmerin hast, die mindestens die Qualität mitbringt, wenn nicht sogar noch mehr, als es eben Alex Popp in ihrer letzten Phase bei der Nationalmannschaft mitgebracht hat. Max ist nicht so einverstanden mit dieser Aussage?
Ich bin nicht so der Schüller-Believer wie ihr, glaube ich. Ich sehe immer noch die ganz vielen Chancen, die sie auslässt, bevor sie dann ihre Tore macht. Also ihre Torquote kommt meiner Meinung nach über Quantität. Aber,
ja, aber du bist Dauter, wir sind Belieber.
Ja, ganz offensichtlich, ganz offensichtlich. Aber das Interessante ist ja, auf welchem Niveau wir hier dann diskutieren. Also quasi eben auf die, wird sie ihre erste Torchance verwerten oder wird sie ihre dritte Torchance verwerten? Das zeigt ja schon, in den meisten Spielen hatte Deutschland jetzt Gegnerinnen unabhängig, auch gegen eben so einen Gegner wie England zum Beispiel. Erstes Spiel unter Christian Wück. Man hatte in der Regel sehr viele Chancen. Und wirklich bei der Diskussion, die ihr jetzt gerade nochmal hattet, zu all den Spielerinnen ist mir nochmal aufgefallen, was mir in der Defensive fehlt. Im Mittelfeld und im Angriff haben wir die perfekte Konstellation, dass du nicht nur für jede Spielerin ein Update, ein Backup hast, also sprich Nüskin fällt aus, ja, dann lassen wir Sarah Delbritt spielen, über 100 Länderspiele, gar kein Problem. Sens fällt aus, ja, dann wird da Sydney Lohmann spielen, ist gar kein Problem. Dahlmann fällt aus, ja, Laura Freigang haben wir auch noch, ist kein Problem und so weiter und so fort. Ich werde jetzt nicht alles wiederholen, was ihr gerade gesagt habt, dass wir da nicht nur Backups haben, sondern wir haben auch eine andere Note. Das heißt, du könntest sowohl Gegnerinnen abhängig da rotieren und du weißt aber auch, wenn ich jetzt hier wechsle, dann wird das nochmal einen Effekt aufs Spiel haben, weil in der Regel mindestens gleichwertig gewechselt wird und sich vielleicht eher so die Spielerinnenprofile ein bisschen unterscheiden. Also Laura Freigang und Linda Dahlmann, die interpretieren die 10 dann doch ein bisschen unterschiedlich. Jule Brandt ist eine andere Spielerin als Selina Certi. Selina Certi bei Flanken vom linken Flügel, die ist immer mitten in der Box. Jule Brandt steht da manchmal noch lang am zweiten Pfosten und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man auf diese Mannschaftsteile so viel positiver blicken kann, als eben auf die Defensive, wo das meiner Meinung nach eben fehlt. Und da darf eben nichts passieren und im Mittelfeld und im Angriff, da könnte so einiges passieren und Deutschland damit umgehen.
Ich würde trotzdem ein bisschen Wasser in den Wein gießen wollen, jetzt gar nicht, was die grundsätzliche Qualität der Spielerinnen auf diesen Positionen angeht. Ich habe mich nur noch mal so ein bisschen zurückversetzt oder versuche mich zurückversetzen in die so schlecht laufende Vorrunde bei der Weltmeisterschaft und was denn mit dieser Mannschaft möglicherweise passiert, wenn eine Drucksituation oder eine Stresssituation eintritt, ne? Und inwieweit diese Spielerinnen, die dann auf dem Platz sind, dann die notwendige Erfahrung mitbringen können, dass da Spielerinnen da sind, die sagen, okay, ich reiß das jetzt komplett an mich und keine Ahnung, wir stemmen uns jetzt gegen die Niederlage und das klappt auch. Ich weiß, das ist halt schwierig zu bewerten, weil du kannst
es... Ja, dann, Noah, erinnern wir dich wieder an deine Aussage gerade, niemand vermisst Alexandra Popp.
Das ist ja das eben, was ich meine, was die reine Qualität angeht, ne? Aber da kann ich auch wiederum dagegen halten. Was hat denn das gebracht, was Alex Popp im dritten Gruppenspiel gegen Südkorea gemacht hat? Die hat die Spielerin ja auch versucht aufzurütteln, aber das zweite Tor ist trotzdem nicht gefallen. Weißt du, da kannst du auch die Diskussion dann dreimal und viermal führen. Also ich weiß, du wirst es, Fußball wird immer von hinten erzählt. Wenn die deutsche Mannschaft in der Vorrunde ausscheidet bei diesem Turnier, dann werden wir hier wieder sitzen und sagen, ja, woran hattet ihr legen? Und ja, vielleicht wäre das mit einer Oberdorf ja doch anders gelaufen. Und ja, hätte Alex Popp nicht doch noch ein Turnier machen können? Das ist dann alles irgendwo auch Kokolores, ne? Also ich sage, die Qualität in der Offensive ist top, ist gut, ist vorhanden. Aber ja, mir fehlt da vielleicht so auch im Zentrum vielleicht dann irgendeine Spielerin. Nein, ich werde jetzt nicht über Lina Magul sprechen, aber mir fehlt eine Spielerin, die halt schon lange irgendwie dabei ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob so eine Sarah Debritz, auch wenn sie lange dabei ist, Max, ob das dann die Spielerin ist, die dann reinkommt und die dann sagt, okay, Leute, aufwachen, wir müssen jetzt. Ne? Aber gut, das werden wir dann während des Turniers möglicherweise erleben oder vielleicht auch nicht.
Na, die Aufweckerin ist auch eher Sidney Lohmann. Das stimmt schon. Sarah Debritz ist eher die ich reinwerfen würde, wenn die richtig unter Druck stehen und jemanden brauchen, der da saubere Pässe spielt. Dann, die ist quasi der Eiswürfel, die bringt den Puls runter. Sidney Lohmann, das ist der Zunder, die bringt ihn nochmal hoch. Aber das sind so meine Spielerinnenprofile dazu. Und ich glaube, wir müssen da gar nicht noch weiter ins Detail gehen, weil gerade über die Offensive haben wir auch viel gesprochen. Es ist nur wirklich interessant, wie sich das gedreht hat. Also du hast es ja in der letzten Sendung schon angesprochen, Noah, dass Vivien Endemann jetzt eben nicht mitfährt zur EM. Das hätte man nicht gedacht und sagt eben viel über Selina Czerny und Jule Brandt aus, dass wir sogar eine Clara Bühl, die in der vielleicht besten Form ihrer bisherigen Karriere ist, dass man sogar für sie einen Backup hat, wo man sich denkt, die würde man eigentlich auch gerne öfter sehen, nämlich Cora Sikay, obwohl die eben auch sehr, sehr unerfahren ist, noch mit erst 3 Länderspielen. Das zeigt schon, was sich da getan hat in diesem Bereich des Feldes.
Und ich würde vielleicht trotzdem auch noch ergänzend sagen, das Gute ist möglicherweise auch, was die Stimmung in so einem Team angeht, unabhängig jetzt von Wolle Petri. Du hast eine Kernstartelf und ich denke vor allem diese 3 Backups, die du jetzt gesagt hast, Giovanna Hoffmann, Cora Sikay und Selina Czerny, das sind alles Spielerinnen, die sind, glaube ich, einfach froh, erstmal in erster Linie, dass sie bei diesem Turnier dabei sind, ne? Die stehen jetzt nicht irgendwie schon seit 5, 6 Jahren Schlange und sagen, oh Mensch, ich will jetzt endlich mal, dass es läuft. Das ist vielleicht eher bei einer Laura Freigang der Fall, bei der es, wenn sie jetzt wieder sehr wenige Minuten bekäme, schon so sich die Frage stellen würde, okay, wird das mit mir noch was im Nationalteam oder eher nicht? Ja, von dem her glaube ich, ist das so eine gute Aufteilung, was gesetzt und, sag ich mal, hungrig und ambitioniert im Hintergrund angeht.
Also ich glaube auch, dass es gibt 3 oder mir fallen jetzt spontan 3 Blöcke ein, die für dieses Team sprechen, auch nach dem, was wir jetzt gesagt haben. Es ist zum einen dieses, du hast für viele Positionen eine sehr gute Alternative. Dann Spielerinnen wie, ich nehme jetzt einfach mal auch die schon genannte Clara Bühl, Linda Dahlmann, Lea Schüller noch, die jetzt halt gerade so im Leistungssport trainiert man ja dann immer auf das Hoch zum Turnier hin. Im Fußball ist es jetzt, wenn du eh schon eine Saison hinter dir hast, ein bisschen schwierig, aber die sind auf jeden Fall, finde ich, zumindest jetzt im Ende auch der Saison, die sind so auf einem Formhoch gewesen. Also wenn die das halten können während des Turniers, was soll dann auf den Positionen schiefgehen sozusagen? Und halt dieses gute Zusammenleben. Also ich nehme das den Spielerinnen schon ab, dass die das jetzt nicht so dahersagen, sondern dass in dem Team wirklich ein guter Spirit jetzt ist. Also die verstehen sich einfach gut, die haben Bock auf das Turnier und ich glaube, dass man das nicht unterschätzen sollte, weil, wie wir jetzt in den vergangenen Spielen schon gesehen haben, wenn dieses Team zu leichtfertig in ein Spiel reingeht, wenn sie den Start verschlafen, dann ist echt schwierig. Aber wenn die jetzt quasi diese Energie aus den jetzt von mir beispielhaft genannten 3 Punkten nehmen und gut in das Spiel starten, ich glaube, dann kann sich ähnlich wie bei der EM 2022 sowas entwickeln, dass die auf so eine Welle sich aufbauen, auf der sie dann reiten und dann so diese Stärke daraus ziehen, dass sie sagen, hey, das harmoniert zwischen uns und wir funktionieren spielerisch, also in der Erwartung, dass das noch besser zusammenläuft, auch jetzt nach der Vorbereitung. Und ich weiß nicht, woher mein Optimismus jetzt kommt, aber mein Bauchgefühl ist gerade eher positiv. Also ich glaube nach wie vor, es ist alles möglich, wenn wir es jetzt am Ergebnis festmachen, weil eben die Gruppe ja auch schwierig ist. Aber gerade ist mein Bauchgefühl eher gut.
Und das bringt uns nämlich schon zur Abschlussfrage. Da merkt man, was für ein gut eingespieltes Team auch wir inzwischen sind. Da kann ich mich eigentlich nur zurücklegen, denn das wäre tatsächlich jetzt das Letzte gewesen, was ich von euch hätte wissen wollen. Das Bauchgefühl eben mit einem Blick auf das, was da jetzt kommt. Also es geht los, liebe Hörerinnen und Hörer, am 4. Juli um 21 Uhr gegen Polen. Dann wird man am Dienstag, den 8. Juli, gegen Dänemark spielen. Und am 12. Juli, das ist dann der Samstag, wird man gegen Schweden spielen. Das sind die drei Gruppengegner. Und sollte man aus der Gruppe rauskommen, dann wird man als Erster, wird man gegen den Zweiten der Gruppe D spielen und als Zweiter würde man gegen den Ersten der Gruppe D spielen. Und Gruppe D, das ist die richtig schwierige Gruppe mit England, Frankreich und den Niederlanden. Also das heißt, ein Szenario wäre auch gar nicht so fern, in dem Deutschland eigentlich ein gutes Turnier spielt, aber trotzdem im Viertelfinale rausgeht, weil man einfach an der großen Hürde da dann gescheitert wäre.
Aber ich glaube, Stand jetzt hätten sie den Wunschgegner im Viertelfinale. Von den drei genannten.
Ach so, ja. Ja gut, ja, von den drei genannten sowieso. Ansonsten halt Frankreich geht schon auch. Aber andererseits, bei den Französinnen ist auch so einiges ein Umbruch. Aber das haben wir alles, also das haben die Hörerinnen und Hörer ja vielleicht sogar schon gehört, wenn sie sehr schnell sind. Das haben wir alles in der großen Vorschau-Sendung schon versucht zu besprechen. Aber nachdem wir jetzt wissen, also Annas Grundgefühl ist ein positives. Jana, wie sieht's denn bei dir aus?
Boah, da muss ich mich ein bisschen aus der Affäre ziehen. Nein, also ich sage, es hängt alles eigentlich erstmal von diesem ersten Spiel ab. Weil meine Meinung ist, gegen die großen, vermeintlich großen, spielstarken Teams tut sich das DFB-Team eigentlich fast nie so schwer wie gegen die vermeintlich kleineren, die dann mit Nadelstichen sozusagen die Schwachstellen sehr, schonungslos offenlegen. Von daher, ich glaube, wenn es ähnlich läuft wie bei der vergangenen EM, sie starten überzeugend gegen Polen ins Turnier, dann besteht eine gute Chance, dass sie sich in Flow spielen. Und das kann dann auch gegen gute Mannschaften dann weitergehen, würde ich sagen. Wenn das nicht gelingt, bin ich eher skeptisch. Weil ich glaube, dann den Schalter umzulegen gegen Dänemark und Schweden, Das wird eng. Also da kommt wahrscheinlich wieder viel Kopf mit rein und die Erwartungshaltung ist ja doch, auch wenn jetzt gefühlt das letzte Jahr jetzt nicht nur dazu animiert hat, da irgendwie von EM-Titeln zu sprechen und zu träumen, die Erwartungshaltung ist da und dann denkst du wahrscheinlich wieder sehr viel nach und dann ist es vielleicht viel früher vorbei, als man sich das erwünscht hätte. Aber klar, es kann auch so sein, dass du ein ordentliches Turnier spielst, wie du sagst, Max, und dann geht's im Viertelfinale gegen einen sehr guten Gegner und dann scheiden sie eventuell da aus. Aber gut, ich sag mal, selbst wenn sie da ausscheiden und sie haben vernünftig gespielt, dann ist das ja immer noch kein Versagen oder kein Debakel in dem Sinne. Für den Punkt, wo sich dieses Team quasi befindet, in dem ganzen Umbruch, den es jetzt quasi zu bewältigen hatte. Aber ich würde sagen, für mich hängt alles erstmal von diesem ersten Spiel ab. Das ist mein Bauchgefühl, wenn ich mich damit so ein bisschen aus der Verantwortung ziehen darf.
Aber dann sind wir grundsätzlich gar nicht so weit weg, Jana.
Vielleicht bin ich dann der Skeptischste tatsächlich noch. Das liegt aber auch daran, dass ich mich in der Vorbereitung so ein bisschen in Polen verliebt habe. Die haben einen so tollen Kader und so interessante Ansätze. Sind natürlich auf dem Papier klare Außenseiterinnen, aber die sind bei mir immer weiter höher gestiegen im Power-Ranking, das ich erstellt habe für die Europameisterschaft. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Dinge in der kurzen Zeit, in der Christian Wück auch Bundestrainer ist, das darf man ja auch nicht vergessen, angegangen wurden. Sie wurden nicht immer so adressiert und umgesetzt, wie wir vier das vielleicht von außen gemacht hätten. Aber in Kenntnis dessen, dass es manchmal auch sehr einfach ist, von außen zu urteilen und es in der Innensicht vielleicht nicht ganz so einfach ist, wie es sich für uns darstellt. Aber ich komme einfach nicht dran vorbei, dass ich die Defensive inklusive auch Torhüterinnenpositionen verglichen mit anderen Top-Nationen schlechter einschätze. Und vor allem, dass ich in allen Spielen, auch in denen, die man überzeugend gewonnen hat, Probleme gesehen habe. Also die Niederländerinnen haben es auch wieder mal geschafft. Also selbst bei dem 4:0 von Deutschland gab es auch zwei Szenen, in denen ein langer Ball hat gereicht und es gab ein direktes 1-gegen-1 mit der Torhüterin und das wurde halt nur diesmal beides mal gewonnen. Und deswegen haben wir es nicht so wirklich thematisiert. Deswegen glaube ich, also Deutschland wird aus dieser Gruppe rauskommen. Ehrlicherweise, für mich ist das spannendste Spiel eigentlich tatsächlich das Spiel gegen die Schwedinnen, weil die Schwedinnen in einer gar nicht so unähnlichen Situation sind. Da müsste eigentlich jetzt auch mal ein Umbruch kommen. Da ist Deutschland schon weiter. Aber bei Schweden gibt's nichts zu kritisieren, weil die bei jedem Turnier immer rauskommen aus der Gruppe und immer sehr, sehr weit kommen. Und sollte es da um den Gruppensieg gehen, bin ich total gespannt, wie Deutschland mit dieser Situation umgeht. Sollte zum Beispiel Schweden in Führung gehen. Ich habe eben das deutsche Team dann als manchmal ein bisschen hektisch erlebt und ein bisschen fehleranfällig. Und dann wird es wahrscheinlich wirklich so sein. Das ist so ein bisschen grotesk. Also sollte man als Gruppenerster rauskommen und irgendwie übers Viertelfinale hinauskommen, dann kann es sein, dass man im Halbfinale einen, ich sag mal, dankbaren Gegner bekommt, weil du bekommst entweder den Sieger aus der Gruppe A, und das ist bei weitem Abstand die schlechteste, mit Norwegen, mit der Schweiz und
Island.
Island, genau, dankeschön. Ich bin schon völlig durch und Finnland natürlich noch. Genau, oder du kriegst eben den zweiten aus der Gruppe B. Die Gruppe B ist die Spanien-Gruppe. Das heißt, das ist dann nicht Spanien, weil die sind im anderen Turnierbaum gelandet. Das könnten dann Italien oder Portugal zum Beispiel sein. Also wenn du das schaffen würdest, dann ist es noch ein Schritt bis zum Finale und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht, eigentlich so viel im Konjunktiv wollte ich gar nicht reden. Aber ich bin skeptisch, weil ich glaube, die Defensive ist noch nicht da, wo sie sein muss. Ich verstehe auch nicht, meiner Meinung nach hat man da durchaus ein bisschen selbst dran schuld, weil ich finde, dass man da sich zu sehr an Prinzipien aufhängt. Aber ich will jetzt auch nicht schon wieder wiederholen, was ich schon in letzten Sendungen gesagt habe. Deswegen, ich bin skeptischer. Ich denke, man kommt aus der Gruppe raus. Sollte man irgendwie das Viertelfinale gewinnen, es wäre auch nicht so schlecht, denn sollte man als Erster das Viertelfinale spielen, wird es das einzige Deutschlandspiel sein, was ich nicht hier moderieren kann im Rasenfunk. Da bin ich nämlich einfach nicht verfügbar. Also, schauen wir mal.
Zu welchem Konzert gehst du?
Iron Maiden in Wien. Und es ist Lage vor Spielplanverkündung, beziehungsweise vielleicht hätte ich sogar irgendwo in den Untiefen der UEFA wissen können, dass das keine gute Idee ist, sich da was zu besorgen. Aber so ist es. Aber das bringt mich ja auch zum Abschluss, dass ich ja auch hier sagen kann, wie es generell im Rasenfunk weitergeht. Denn ihr drei, ihr werdet natürlich extrem fleißig sein zur Europameisterschaft und ihr werdet vor allem nicht direkt nach den Spielen verfügbar sein, also nach den Deutschlandspielen. Das finde ich auch sehr gut, ehrlicherweise, denn ihr sollt da in der Mixzone sein, ihr sollt in der Pressekonferenz sein. Deswegen ist das jetzt wahrscheinlich erstmal vorerst die letzte Sendung in dieser Konstellation für dieses Turnier hingesehen. Wir werden es dann so machen im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kriegt wieder zu jedem Deutschlandspiel eine Folge, die wird dann mit anderen Gästen aufgezeichnet, natürlich immer mit einer Träne im Auge. Und vielleicht schaffen wir es ja in der Konstellation irgendwann nochmal ein Fazit zu ziehen, aber das gucken wir, das müssen wir jetzt, glaube ich, alles auf uns zukommen lassen.
Und Max, du druckst dir einfach Pappfiguren von uns aus und stellst die hinter dir auf.
Oh, so wie damals Borussia Mönchengladbach während Corona, während der Geisterspiele. Ja, mal gucken. Vielleicht dann muss es aber den Fullscreen geben. Dann brauche ich drei Gäste, damit ich das wieder entsprechend bauen kann bei YouTube. Also ihr drei, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für all die Sendungen, die ihr mitgemacht habt. Es ist eine Runde, auf die man sich immer wieder freut. Ich gehe hier mit minusprozentiger Vorbereitung rein. Ich mache die Aufnahme an und dann stelle ich eine Frage und dann lehne ich mich zurück und schaue, wie ihr euch die Bälle besser zuspielt als die Spanierinnen im Aufbauspiel. Also es war richtig, richtig schön, mit euch zu sprechen und ich wünsche euch allen dreien ein schönes Turnier und bin sehr gespannt, in welcher Stimmung und mit welchen Themen wir uns dann wiedersehen. Wenn man das jetzt schon ahnen könnte, dann wäre man schlau, würde man schlau wirken. Also danke euch drei.
Ja. Sehr gerne. Und nach
Danke
dem Turnier
auch.
Geht's noch
und
weiter.
For the record, ich will noch kurz sagen.
Also ich hoffe drauf. Ich wollte euch da jetzt nicht so öffentlich drauf festnageln, aber also wegen mir sehr gerne.
Nein, das wird schon, denke ich. Ich möchte noch for the record sagen, Deutschland scheidet in der Vorrunde aus. Schnitt. Deutschland wird Europameister. Schnitt. Suchst du dann aus, Max, okay?
Sehr schön, aber jetzt hoffe ich wirklich, dass sie Europameister werden, weil dann habe ich von dir ein Deutschland wird Europameister als belegenden O-Ton. Da hat ein bisschen die Euphorie gefällt, Noah, aber es ist ja auch schon sehr spät.
Ich habe zu wenig Wolle Petri gehört heute.
Ja, gibt es ein zu wenig an Wolle Petri. Das wäre eine philosophische Diskussion anderer Art. Schön auf jeden Fall, dass es den Spielerinnen und dem Staff gefallen hat. Ich danke euch dreien und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Und falls ihr es in der EM-Vorschau noch nicht gehört habt, wie es mit den deutschen Spielen weitergeht, das habe ich euch gesagt, zu jedem Spiel gibt es eine Sendung. Ansonsten gibt es eine Veränderung. Es wird diesmal nicht an jedem Tag eine Rasenfunksendung geben, denn das war euer Feedback, dass euch das zu viel ist und ehrlicherweise vom Produzieren her ist es auch nicht so ganz stressfrei. Deshalb gibt es ab jetzt dann bei Turnieren, solange bis wir es wieder ändern, erstmal zu jedem Spieltag eine Sendung. Das heißt, nach dem ersten Spieltag in allen 4 Gruppen wird es eine Sendung geben, nach dem zweiten Spieltag und so weiter und so fort und dann nach den K.O.-Runden-Spieltagen plus eben zu jedem Deutschlandspiel eine Sendung. Und den Rest habe ich alles ja in der Vorschau auch schon erklärt. Also danke für eure Aufmerksamkeit und danke für eure Unterstützung, denn ihr wisst ja, alles hier im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Auf rasenfunk.de, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und in den Shownotes wird das natürlich auch notiert sein. Herzlichen Dank an alle, die das getan haben. Empfehlt diese Sendung gerne weiter, folgt uns auf den sozialen Netzwerken eurer Wahl und dann wünsche ich uns allen eine schöne EM und bin sehr gespannt, mit welchem Fazit wir da dann rausgehen. Danke euch fürs Zuhören, bleibt gesund und bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.